Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 162, einer vielleicht etwas kleineren, kürzeren, schmaleren Ausgabe als gewohnt, denn irgendwie gab es in den letzten zwei Wochen gar nicht so viele große News aus der Branche. Und die eine große von den Xbox-Releases für Nintendo und PlayStation, die haben wir ja bereits letzten Sonntag in Auf ein Bier besprochen. Es gab zwar viele Spiele-Releases und auch echt schöne Debatten, aber irgendwie ist der Hype um Palworld oder die zuletzt hochgekochte Diskussion über den Sinn und Unsinn von gelber Farbe als Kletterhilfe in Videogames nichts fürs Magazin, sondern eher mal was für einen Feierabend-Bier-Podcast. Passiert ist aber dennoch was im Revier. So gab's allerlei Quartalsberichte. Embracer, Thunderful und Sony berichteten vom dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres, präsentierten also die Ergebnisse, die sie von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2023 erwirtschafteten. Dem wichtigsten Quartal in der Games-Welt, da das Weihnachtsgeschäft drinsteckt. Und diese Hersteller kommentierten diese Zahlen außerdem, was einen schönen Blick in die derzeit leicht kriselnde Branche erlaubt. So stiegen die Umsätze, aber die Gewinne schrumpften und alle reagieren irgendwie. Außerdem im Magazin, Intel-Prozessoren können für Game-Abstürze verantwortlich sein und Sony prüft den PC-Support fürs hauseigene PS5-VR-Headset PSVR 2. Thunderful baut Stellen ab, erwägt Verkauf von Head-Up-Games. Der schwedische Publisher Thunderful, bekannt für kleinere Releases, etwa Planet of Lana, Somerville oder SteamWorld Build, hat am Januar einen harten Sparkurs angekündigt und der könnte auch den deutschen Publisher Head-Up Games betreffen, den Thunderful erst vor 3 Jahren kaufte. Am 17. Januar erklärte das Unternehmen, dass man aufgrund von zu großen Investitionen in den letzten Jahren nun gezwungen sei, den Laden umzustrukturieren. Denn angesichts des Klimas in der Branche seien diese Investitionen nun leider nicht mehr tragbar. Nun will man um die 10 Millionen Euro an Kosten pro Jahr einsparen. Bis Ende 2024 sollen dafür etwa 20% der Angestellten von Thunderful gehen. Außerdem überlege man, das Divestment, also den Verkauf strategischer Assets, sprich man ist bereit, ein paar Sachen abzuverkaufen, Lizenzen, Marken, Studios. Am 22. Februar gab es dann den aktuellen Finanzbericht für das vergangene Quartal und tja, das ist schon fast apokalyptisch, was da zu lesen ist. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 18,4% auf 85 Millionen Euro. Um 40% brach der ohnehin nicht allzu große Umsatz mit Games ein. Thunderfulls Hauptgeschäft ist das Vertriebsgeschäft, unter anderem von Spielzeug. Und richtig bitter bleibt es, wenn man dann auch noch schaut, was vom Umsatz übrig bleibt. Im Vorjahr war da noch ein Plus von 12 Millionen. Nun steht da eine rote Zahl, minus 60 Millionen Euro. Eieiei, fast so viel wie der Umsatz. Das ist eine echt dramatische Zahl und klingt schon fast unlogisch, erklärt sich aber deshalb, dass darin insgesamt 44 Millionen an Firmenwertabschreibungen enthalten sind. Man hat also mal gerade gerückt und in der Bilanz ausgedrückt, was alles nicht so performt, wie erhofft. Also welche großen Investitionen praktisch keinen Ertrag gebracht haben und da kommen die dicken Minusbeträge her. Im Finanzbericht erklärt CEO Martin Walfists, dass die jüngst erschienene Eigenproduktion SteamWorld Build hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist. Es habe bei der Zielgruppe keinen Anklang gefunden und auf der Switch, der Schlüsselplattform für die SteamWorld-Reihe, aufgrund ihrer Natur, das ist ein Aufbauspiel, einfach nicht gut funktioniert. Man habe direkt ein weiteres Projekt namens SteamWorld Headhunter auf Eis gelegt. Und dann gibt es im Bericht auch noch diese eine traurige Zeile, Zitat, Planned Divestment of Head-Up Games, sprich, die Veräußerung von Head-Up Games ist geplant. Das kleine Unternehmen in Düren wurde erst im Februar 2021 für 11 Millionen Euro von Thunderful gekauft. Nun sucht man jemanden, der es dem Konzern wieder abnehmen würde. Angesichts der aktuellen Stimmung in der Branche rechne ich da mit einem deutlich geringeren Verkaufspreis. Head-Up ist als Indie-Publisher aktiv und spezialisiert sich auf kleinere Titel sowie physische Editionen und Sammlerboxen. Bekannte Releases sind die Bridge Constructor Reihe oder die physischen Releases von Limbo, Frostpunk, Gone Home oder Darkest Dungeon. Der Laden backt also eindeutig relativ kleine Brötchen, aber es wäre allemal schade, wenn Head-Up Games nach nur 3 Jahren bei Thunderful nun irgendwie unter die Räder geraten würde, denn wer weiß, ob man einen Käufer findet und wenn ja, was der vom Laden übrig lässt. Quartalsbericht. Embracers Umstrukturierung in Zahlen. Der einst kometenhaft wachsende und sich hart in die Games-Branche einkaufende schwedische Publisher Embracer, formerly known as THQ Nordic, formerly known as Nordic Games, fährt seit einigen Monaten auf Sparkurs. Ich habe hier davon berichtet. Ein Milliardendeal wohl mit den Saudis platzte und die Wachstumsparty in der Games- und Tech-Branche generell ist ja auch vorbei. Alle sparen plötzlich und auch bei Embracer werden jetzt Projekte eingestellt, angestellt, entlassen, Studios geschlossen oder verkauft. Embracer hat sich seit Juni letzten Jahres einem harten Sparkurs verschrieben, mit dem Ziel, dramatisch Geld zu sparen. Zu den aktuellen Geschäftszahlen sowie dem Stand der Umstrukturierungen veröffentlichte Embracer nun am 15. Februar einen Zwischenbericht aus dem Quartalsbericht, der den Wandel vom Wachstumswunder zum Sparfuchs schön aufzeigt. So gab es im letzten Quartal zwar ein leichtes Umsatzplus von etwa 4% bei knapp über 1 Milliarde Euro Umsatz, das ist ein Rekordergebnis, bei PC- und Konsolengames gab es allerdings einen leichten Rückgang. Und wären da nicht die hohen Schulden von fast 1,5 Milliarden Euro und die sehr niedrigen Profitmargen im einstelligen Prozentbereich, könnte man eigentlich von einem guten Ergebnis sprechen. Fürs gesamte Fiskaljahr rechnet der Konzern mit etwas mehr als 600 Millionen Euro Gewinn und das scheint nicht zu reichen. Der Sparkurs des Konzerns biegt nun, so der Bericht, in die Zielgerade ein. Und nun, nachdem man ordentlich Leute entlassen hat, konzentriere man sich vornehmlich auf diese Divestments, also Veräußerungen, wie sie auch bei Thunderful geplant sind. Oder das Zusammenlegen von Teams oder Studios, also alles, was die Teams ein bisschen kleiner macht, ein bisschen effizienter, was laufende Kosten senkt. Seit die Umstrukturierungen begannen und bis zum Jahreswechsel entließ Embracer 1.387 Leute, davon 930 Spieleentwickler. Das ist eine Reduktion von 8% der Belegschaft und damit voll im Trend, was die aktuelle Tech-Entlassungswelle angeht. Und seitdem gab es ja, wie ich hier im Magazin berichtete, auch noch weitere Entlassungen und Projekteinstellungen und naja, praktische Studioschließungen, wenn man mal an Piranha Bytes denkt. Zudem sind im vergangenen Quartal etwa 7 weitere, zumeist unangekündigte Spiele abgeschrieben worden, in Entwicklung bei Plyon, THQ Nordic und Gearbox. Der Blick auf die Entwicklungspipeline des Publishers macht den Sparkurs auch nochmal klar, waren Ende 2022, also vor knapp mehr als einem Jahr, noch 224 Spiele in Planung, sind es derzeit nur noch 179. Zukünftige wolle man sich mehr auf etablierte eigene Marken und bewährte Studios konzentrieren, für einen besseren Return of Investment und mehr Profitabilität. Denn mit all den Maßnahmen sei man den Shareholdern verpflichtet, das unterstreicht dieser Bericht mehrmals hier. Bettelt man praktisch um das Vertrauen der Investoren und wenn man sich den Aktienkurs von Embracer anschaut, der geht seit mehreren Monaten steil bergab, scheint das wirklich fast schon mit dem Mut der Verzweiflung zu passieren. Und wenn wir schon bei Finanzberichten sind, einen dritten habe ich noch für euch. Sony Finanzbericht, PS5-Verkäufe unter Erwartungen. Am 14. Februar hatten wir auch den Quartalsbericht von Sony. Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern hatte dabei auch ein paar interessante Infos zum PlayStation-Geschäft parat. Zunächst etwa zeigen die Zahlen eindrucksvoll, wie dominant der Game & Network Services-Sektor für das gesamte Unternehmen ist. Damit ist Sonys PlayStation-Sparte gemeint. Im vergangenen Quartal machte die 8,9 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist viel, das ist etwas mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes von 23 Milliarden von Sony Gesamt in dem Quartal. Und Sony hat eben nicht nur noch 2 weitere Geschäftsbereiche, sondern auch noch Musik, Filme, das ganze Thema Kameras, Fotografie und Sensoren, dann auch noch einen Geschäftsbereich mit TV-Übertragungstechnik, wo auch die Unterhaltungselektronik einsortiert ist und Finanzdienstleistungen. Zurück zur Games-Sparte. Die erzielte ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr, machte aber mit 530 Millionen Euro etwa 170 Millionen weniger Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Das ist ein deutlicher Rückgang von fast 25%. Und für die bis jetzt 3 vergangenen Quartale des Geschäftsjahres liegt die Games-Sparte damit 12% unter dem Vorjahr. Und das, obwohl Sony im Konsolengeschäft deutlich die Nase vor Konkurrent Microsoft mit seiner Xbox hat. Als positive Faktoren fürs Games-Geschäft werden bessere Verkaufszahlen von Third-Party-Spielen und DLCs genannt, sowie positive Währungskurseffekte. Der Sony-Konzern ist schließlich in Japan zu Hause und der Yen verlor im letzten Jahr deutlich an Wert im Vergleich zum Euro oder Dollar. Bei fixen Kosten für Games und Konsolen außerhalb Japans macht das halt dann mehr Umsatz in Yen. Negativ war hingegen die Entwicklung bei den Verkaufszahlen der Eigenproduktion und es gab Verluste beim Hardwaregeschäft durch Rabattaktionen und generelles Nachlassen der Hardwareverkäufe. Die PS5 verkaufte sich zwar gut, 8,2 Millionen Stück im Oktober bis Dezember 2023, das ist 1 Million mehr als im Vorjahreszeitraum und mit 123 Millionen monatlich aktiver User konnte Sony auch nochmal 21 Millionen Nutzer binnen eines Jahres zulegen. Sony verkaufte in dem Quartal auch noch 89,7 Millionen Spiele, mehr als im Vorjahr, aber der Anteil der First-Party-Titel lag bei nur 16,2 Millionen, deutlich weniger als im Jahr zuvor, also weniger Verkäufe mit First-Party und zwar insgesamt gute, aber nicht so gute Konsolenverkäufe wie erhofft. In die Zukunft blickend prognostiziert Sony schwächere Hardware-Verkaufszahlen als eigentlich geplant und dann gab es eine vielfach missverstandene Aussage, Zitat. Bezüglich First-Party-Software haben wir vor, uns weiter auf die Produktion hochwertiger Titel und den Betrieb von Live-Service-Games zu konzentrieren. Aber während derzeit große Projekte in Arbeit sind, planen wir keine Releases irgendeines neuen Titels einer bestehenden Marke wie God of War, Ragnarok oder Spider-Man 2. Zitat Ende. Vielfach wurde das so interpretiert, dass bis Ende März 2025, wenn das nächste Fiskaljahr endet, kein großes First-Party-Spiel von Sony käme, aber das Zitat spricht ja konkret bestehende Marken an. Es wird also keine große Fortsetzung von einer der Sony-Marken rauskommen, also kein Gran Turismo 8, kein The Last of Us 3, kein neues God of War oder sowas. Aber neue Sachen sind in Arbeit und etwa mit Bungies Extraction-Shooter Marathon teils auch schon bekannt. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen mehr in petto, was auch demnächst erscheint. Sony-CEO Hiroki Totoki, der ab 1. April auch interimsmäßig den scheidenden Sony Interactive Entertainment Chef Jim Ryan vertreten wird und dann auch das Geschäft bei Sonys PlayStation Division übernehmen, der gab in der Telefonkonferenz dann auch noch folgende Gedanken zum Besten. Zitat: In der Vergangenheit wollten wir unsere Konsole populär machen und der Hauptzweck der First-Party-Titel bestand genau darin, das zu tun. Das stimmt so und es gibt da eine Synergie. Wenn man aber starke First-Party-Inhalte hat, und zwar nicht nur für die eigene Konsole, sondern auch für andere Plattformen wie PC, dann kann First-Party durch Multiplattform-Releases wachsen. Und das kann helfen, den Betriebsgewinn zu verbessern. Das ist also ein weiterer Punkt, an dem wir proaktiv arbeiten wollen. Ich persönlich glaube, dass es da Chancen für ein besseres Ergebnis gibt und daher plane ich, unsere Margen offensiv zu verbessern. Zitat Ende. Der gute Mann sieht also, ähnlich wie es jüngst auch nochmal Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer bestätigte, dass es besser fürs Geschäft ist, je mehr Spieler man erreicht. Will man wirklich nur auf die, wie viel, vielleicht 55 Millionen Mal verkaufte PS5-Konsole setzen? Und angesichts der nun etwas nach unten korrigierten Erwartungen fürs nächste Jahr, da strich man die Umsatzerwartung fürs Games-Segment um etwa 6% ein, da erscheint eine Multiplattform-Strategie doch als gute Lösung für die Shareholder und die Studios. Das in etwa ist ja auch Phil Spencers Argument gewesen, warum nun einige Xbox-Spiele auch für Switch und PS5 kommen. Mehr Spieler tun Service-Games gut oder helfen Herzensprojekte einzelner Entwickler eine Chance auf einen Nachfolger zu bescheren. Dass Sony nun direkt anfängt, auch auf Xbox zu veröffentlichen, das ist nun nicht zu erwarten. Das kann man in dieses Zitat nicht reininterpretieren. Zumal der Konzern schon seit einigen Jahren einen behutsamen Multiplattform-Kurs fährt. Mit PC-Releases großer PlayStation-Eigenproduktionen, einige Zeit nach ihrem PlayStation-Release und mit dem Kauf des PC-Port-Spezialisten Nixes oder mit dem Simultan-Release des Service-Games Helldivers 2 für PC und PS5. Und herrje, Sonys Baseballspiel MLB The Show ist seit einigen Jahren schon auch auf der Xbox zu Hause und ist aktuell auch Teil des Game Pass geworden. Ist für uns vielleicht nicht so sichtbar, aber da ist auch schon ein PlayStation Studios Spiel, das man auf der Xbox spielen kann. Die aus unserer Jugend bekannten Grenzen zwischen den Konsolen, die verwischen eh schon seit einiger Zeit und allmählich. Sorgen, dass Sony oder Microsoft irgendwann komplett das Konsolengeschäft aufgeben, das oder aufhören, gute Spiele zu machen, die habe ich jetzt nicht. Es ist aber allemal spannend, wie die aktuelle Krisenstimmung im Games-Sektor für Reaktionen sorgt. Nicht nur Entlassungen und Studioschließungen, sondern eben auch Strategiewechsel oder zumindest Anpassungen und Justierungen stehen zur Debatte. Und ach shit, Preiserhöhungen sind auch sehr beliebt. Na toi toi toi, dass die uns 2024 nicht auch noch anstehen. Ist alles teuer genug geworden. Autoübertaktung aktueller Intel-Prozessoren kann in Spielen zu Abstürzen führen. Aktuell gibt es gehäuft Berichte über Probleme, konkret das Abstürzen neu erschienener Spiele. Vornehmlich gab es da wohl Diskussionen um das Survival-Spiel Nightingale, vor wenigen Tagen erschienen, wo viele User über Fehlermeldungen klagen, mit denen das Spiel abschmiert, die davon berichten, dass die Grafikkarte wohl nicht genug Videospeicher hat. Ist ein bisschen kryptisch zu lesen und wie sich herausstellt, ist das aber kein Problem mit der Grafikkarte, sondern mit dem Prozessor. Spezifisch kann es wohl vorkommen, dass moderne Intel-CPUs der 13. und 14. Generation, da vor allem die teuersten High-End-Modelle 13900K oder 14900K, für diesen Fehler verantwortlich sind. Auch die anderen Modelle können wohl solchen Fehler verursachen, allerdings ist das aufgrund der Natur des Fehlers deutlich weniger wahrscheinlich. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen technisch. Also die High-End-Modelle in Intels Prozessor-Lineup, das sind die Modelle mit den höchsten Taktraten. Der 14900K beispielsweise hat einen Basistakt von nur 3,2 GHz bei den Performance-Kernen, der kann aber für einzelne Kerne für kurze Momente bis auf zu 6 GHz hochtakten. Oder auch alle Kerne gleichzeitig auf bis zu 5,6 GHz. Das alles geschieht automatisch und ist abhängig von vielen Faktoren. kann, etwa von der Qualität der Kühllösung, der im Motherboard verbauten Stromversorgung oder den im BIOS eingestellten Leistungsprofilen. Aber schon ab Werk takten solche Prozessoren munter hoch und runter, je nach Arbeitslast und je nachdem, wie viel Luft nach oben noch besteht in Sachen Stromverbrauch oder Temperatur. Soweit ist das auch alles ganz normal. Nun scheinen insbesondere die ganz schnellen und teuren 900er Modelle bei diesem automatischen Tuning teils zu aggressiv, also zu hoch zu takten, so dass sie nicht mehr zu 100% fehlerfrei arbeiten. Es gibt Fälle, wo diese Prozessoren unter Umständen derart hochtakten, dass sie instabil werden und dann Instruktionen falsch ausführen. Und das wiederum sorgt für Fehler. Anwender können das etwa auch durch Benchmarks oder so Stresstestprogramme wie Prime 95, Cinebench und so weiter nachvollziehen, wo dann eben auch Fehler oder Abstürze produziert oder provoziert werden. Oder sie merken das bei Spielen. Da aber eben nicht immer. Konkret taucht das jetzt immer wieder öfter bei Spielen mit Unreal Engine 5 auf, wie etwa auch Fortnite oder Remnant 2 oder eben Nightingale, wo sich solche Fehlermeldungen häuften und Userberichte mit verwirrten Usern, die einfach nicht wissen, woran das liegt. Ihre Grafikkarte hat doch genügend Speicher. Dann taucht dieser Fehler eben sehr häufig auf und es gibt inzwischen auch entsprechende Support-Hinweise von Entwicklern, die auf andere Engines setzen, wo es ein ähnliches Problem gibt. Beim Beispiel Unreal Engine 5 passieren diese Fehler aufgrund von Instabilität wohl konkret bei der Dekomprimierung von Spieldaten, woraufhin der entsprechende Programmbestandteil eben eine Fehlermeldung ausspuckt und das Spiel abschmiert. Denn solche Prozesse führen nach erfolgter Arbeit stets einen Integritätscheck durch. Hier wird also die Arbeit nochmal kontrolliert und jeder kleinste Fehler wird direkt bemerkt, während andere Software etwa noch munter weiterlaufen kann und überhaupt keinen Absturz bringt, obwohl sich der Prozessor vielleicht in irgendwelchen Details verrechnet hat. RAD Game Tools, die Entwickler der beliebten und übrigens auch via Hardware in der PS5 integrierten Kompressions- und Dekompressionssoftware Kraken, haben hierzu auch einen ausführlichen Supportbeitrag verfasst. Die sind inzwischen von Epic Games gekauft und deswegen auch hart in die Unreal Engine 5 integriert, weswegen die es auch wissen müssen. Und die haben genau das erklärt, was ich euch jetzt auch irgendwie versuche zu vermitteln, dass eben ihr Integritätscheck der Datenkompression und Dekompression stets die Arbeit prüft und hier auch kleinste Fehler und Instabilitäten bei Prozessoren auftauchen und definitiv in einem Absturz und einer Fehlermitteilung enden und deswegen taucht dieses Fehlerbild insbesondere bei Unreal Engine 5 Spielen auf, weil da ihre Technik verarbeitet ist. Und die Entwickler, die empfehlen betroffenen Usern beispielsweise irgendwie BIOS-Optimierung vorzunehmen, wenn sie sich das zutrauen oder mit Intels Extreme Tuning Utility, kurz XTU, via Software den eigenen Prozessor ganz leicht zu untertakten. Damit lassen sich dann auch die Stromverbrauchslimits für den Prozessor etwas bändigen und die Taktraten durch das Senken des sogenannten Core-Multiplikatoren ganz leicht absenken. Und viel braucht es da anscheinend nicht, gerade mal 100 bis 200 MHz weniger und das Problem scheint zu verschwinden. Das ist jetzt freilich nicht ein Fall von alle Intel-Prozessoren sind defekt, versteht die Meldung nicht falsch. Es ist eher so, dass die Chance besteht, dass die Intel-Prozessoren in manchen Gaming-Rechnern zu hart ans Limit gebracht werden und die entsprechenden Drosselungs- und Regelmechaniken, die ja bestehen, leider noch nicht eingreifen, obwohl der Prozessor bereits Fehler macht. Die greifen auch irgendwann, die drosseln, wenn man zum Beispiel die Kühlung vernachlässigt und der Prozessor zu heiß wird. Die gehen heutzutage nicht mehr kaputt, die takten sich automatisch runter, aber in dem Fall manchmal halt einfach zu spät. Die Chance scheint wohl höher bei den teureren Modellen zu sein oder ist abhängig von vielen externen Faktoren. Ich glaube nicht, dass hier alle Besitzer betroffen sind, sondern nur ein sehr kleiner Teil. Versteht das also hier eher als eine interessante Mär aus der Welt dieser Berichte von was kann beim Zocken auf PC schon schief gehen? Und als kleinen Hinweis, falls ihr selbst unter mysteriösen Abstürzen leidet, vielleicht liegt es ja daran. Ich verlinke in den Shownotes auch eine Handvoll Entwickler-Tutorials und Anleitungen, wie man die eigene CPU leicht bändigen kann. Letztendlich ist es aber allemal ärgerlich und beklagenswert, dass Intel überhaupt seine Produkte auf eine Art und Weise konfiguriert, dass kaum ein Toleranzbereich besteht und sie in die Instabilität gelangen können, ohne dass ein User wissentlich an irgendwelchen Overclocking-Reglern rumgespielt hat. Sony erwägt PC-Support für PlayStation VR 2 Headset. Am 22. Februar 2023 erschien Sonys zweites VR-Headset, diesmal für die PS5, das PlayStation VR 2 oder PSVR 2. Die Hardware haben wir uns damals auch angeschafft und waren durchaus angetan von der soliden Qualität, der im Vergleich zum Vorgänger deutlich einfacheren Bedienung und Installation sowie einigen sehr schönen VR-Games. Insbesondere Gran Turismo 7 ist ein Genuss damit. Doch seitdem gab es von unserer Seite kein weiteres VR-Review für diese Plattform. Sorry dafür. Und weder in Sachen Hardware Hardwareverkäufe noch in Sachen Spiele-Line-Up scheint das Projekt jetzt ein riesiger Erfolg zu sein. Immerhin die üblichen VR-Dauerbrenner und Erfolgstitel, sowas wie ein Red Matter 2, ein Beat Saber, die fanden ihren Weg auf die Plattform, aber große Wellen schlug das Ding rückblickend betrachtet so über das letzte Jahr nicht. Zum ersten Geburtstag der Hardware veröffentlichte Sony am 22. Februar nun einen Blog-Eintrag, in dem allerlei weitere VR-Releases für die nächsten Monate angekündigt werden. In seiner Nische ist VR ja auch durchaus vital, auf PC, bei den Meta Quest Standalone-Geräten oder eben auf PlayStation. Das sieht man auch hier, da kommt schon Nachschub. Die spannendste Neuigkeit ist aber, dass Sony laut diesem Blogpost derzeit prüft, ob man Besitzern des PlayStation VR 2 nicht die Möglichkeit geben kann, weitere VR-Games auf PC zu spielen. Man hoffe, das noch dieses Jahr möglich zu machen. Und das ist schon irgendwie krass. Ein Zubehör für PlayStation 5 könnte demnächst auch für PC funktionieren. Und es klingt ja zunächst wie das Eingeständnis einer Niederlage. Wir haben nichts für euch, liebe PlayStation VR 2 Besitzer. Hier, kommt, als Trost versuchen wir nochmal, das Ganze am PC nutzbar zu machen. Denn rein geschäftlich ist das doch ein Zug ohne Gewinn, oder? Denn dann können Besitzer der Hardware PC-VR-Spiele damit nutzen. Und die kaufen die ja auf anderen Plattformen wie Steam. Und Sony sieht da keinen Cent. Oder sehe ich das falsch? Könnte es sein, dass Sony noch auf ganz vollen Lagerhallen mit ganz viel von dieser Hardware sitzt und nun mit einem PC-Treiber darauf hofft, die überhaupt noch an den Mann zu bringen, anstatt irgendwie große Millionenbeträge abzuschreiben? Oder will man sogar praktisch in den Markt für PC-VR-Hardware einsteigen? Denn für das Geld bietet PlayStation VR 2 echt eine hohe Qualität und ich kann mir vorstellen, dass es ein tolles Upgrade für PC-User ist, die derzeit noch ältere VR-Hardware nutzen. Aber wie groß ist der Markt überhaupt? Und hat Sony vielleicht einen Plan, sich diesen PC-Support bezahlen zu lassen, vielleicht mit irgendeiner Bezahlsoftware, vielleicht bei Steam irgendeine PlayStation VR 2 Software, wo dann Sony doch noch ein bisschen Kohle abgreift. Sehr spannend das alles. Und für mich durchaus relevant, wollte ich doch schon immer mal Half-Life Alyx ausprobieren und das, ausgerechnet, das ist immer noch nicht für die PlayStation 5 zu haben und das wäre ja schon mal sehr spannend. Kommen wir zum Abschluss dieser Sendung wie gewohnt zur feierlichen Verlesung der Release-Termine für die kommenden 2 Wochen. Das ist ein Ritual, das mag ich persönlich sehr gerne, denn ich mache das eigentlich vornehmlich für mich. Ich habe gerne einen Überblick über die nahe Zock-Zukunft und das Magazin ist einfach ein toller Anlass, mir da ein genaueres Bild zu machen. Und dieses Bild, das teile ich halt auch gern. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Und wieder erwartet uns ein schön bunter Mix aus allen Genres. Los geht es am 27.02. mit einem Boomer-Shooter. Wrath Aeon of Ruin, geschrieben W-R-A-T-H, ist der erste große Release basierend auf der Quake-Engine seit 20 Jahren. Freilich wurde die alte 3D-Engine leicht angepasst für moderne Systeme, aber der Shooter für alle Plattformen wirkt dennoch richtig schön altmodisch und aus der Zeit gefallen. Es wird kernig geballert, anders als bei den It-Vorbildern, aber nicht gegen Aliens oder Dämonen, sondern vielmehr erkunden wir eine eher mythologische Welt und benutzen neben klassischen Waffen eben auch Artefakte wie Zauberstäbe. Auf dem PC läuft schon länger die Early-Access-Phase, Reviews stehen derzeit bei 75% positiv. Am Tag darauf gibt es dann 2x alten Wein in neuen Schläuchen, einmal von Night Dive Studios, das Remaster des Shooter-Klassikers Star Wars Dark Forces für alle Plattformen. Die Oldschool-Grafik mit ihren Sprite-Charakteren, die wurde dezent aufgefrischt, vor allem durch schärfere Texturen und moderne Darstellungsmodi. Die Cutscenes wurden deutlich renoviert, ich weiß nicht, muss man mögen, ist nicht mehr pixelig, sieht jetzt ganz seltsam glatt gezeichnet aus und insgesamt scheint das halt einer dieser aktuell so modernen Remasters nach dem Motto zu sein, so viele Upgrades wie nötig, so wenige wie möglich. Naja, weiß nicht. Ist nicht meine Tasse Tee, aber vielleicht steht ihr genau auf sowas. Man kann auch das Gegenteil machen und ein Spiel mehr oder weniger komplett neu und viel hübscher als das Original erschaffen. Das wäre dann Brothers A Tale of Two Sons Remake, ebenfalls am 28.02. für PC, PS5 und Xbox Series. Das Original erschien 2013 und ist ein echtes Schätzchen. In wenigen Stunden Spielzeit erlebt ihr da die Abenteuer eines Brüderpaares, umgeben von nordischer Mythologie und getragen von einem Kniff. Ihr steuert nämlich beide Jungs gleichzeitig, mittels beider Controller-Sticks eures Gamepads. Das Gameplay ist dabei schön abwechslungsreich und nie zu fordernd. Die Magie stimmt und gegen Ende erzeugt das Spiel eine emotionale Wucht, dass ich mich bis heute gern noch an diesen einen besonderen Moment erinnere. Game Director Josef Fares ist nicht umsonst inzwischen eine Hausnummer für clevere Koop-Geschichten. Das Remake kommt nun aber von 505 Games über das italienische Studio Avantgarden und naja, das ist schon ein dramatisches Upgrade in Sachen Qualität und auch in Stil und Look. Ich hoffe, die Story wirkt ebenso gut wie damals und die Technik nervt am Ende nicht mit irgendwelchen Macken. Wer das Spiel noch nicht kennt, ich kann es euch absolut dringend empfehlen. Bitte vermeidet Spoiler, spielt es mit dem Gamepad, spielt es an einem Stück durch. Es ist einfach hammergut. Am 29. Februar kommt der zweite Teil des Remakes von Final Fantasy VII mit dem Untertitel Rebirth auf die PS5. Eine PC-Version dürfte dann in einem halben bis einem Jahr folgen. Ganz zu Ende wird die Story von Cloud Strife und seinen Kumpanen da nicht erzählt, das Remake ist als Dreiteiler ausgelegt. Spannend ist es aber, was Square Enix sich für dieses Spiel ausgedacht hat, brach der erste Teil doch am Ende mit seiner Vorlage und deutet eine Alternativversion der Originalstory an, also eine ganz eigene Neuerfindung von Final Fantasy VII. Das war echt ein witziges Ende. So oder so, Teil 1 war echt ein gelungenes Rollenspiel. Ich bin gespannt auf Teil 2. Erste Reviews sind raus und die überschlagen sich vor Lob. Und wer noch ein bisschen Näheres wissen will, es gibt eine Demo im PSN. Am 1. März hätten wir Expeditions, a Mudrunner Game, also ein Spin-off der nischigen Offroad-Spiele Mudrunner und Snowrunner. Anders als in den Vorlagen ist das also nicht ganz so sandboxig, sondern ihr erkundet im Rahmen von allerlei wissenschaftlichen Studien schwer erreichbares Gelände mit allerlei Offroad-Fahrzeugen. Euer bester Freund ist eure Seilwinde oder eure Wagenheber. Gefahren wird im Schritttempo und hoffnungslos im Matsch stecken zu bleiben, das ist irgendwie Teil des Reizes am Spiel. Das Ding ist hoffentlich in Sachen Spielstruktur und Progression eine freundliche Angelegenheit und kommt für alle Plattformen. Am 4. März dann The Thaumaturg, ein isometrisches Rollenspiel mit narrativem Fokus und einem spannenden Setting. Es ist 1905, Warschau ächzt unter der Herrschaft der russischen Zaren und in diesem kulturellen Schmelztiegel arbeitet ihr als titelgebender Thaumaturg. Zu Deutsch bedeutet es so viel wie Wundertäter oder Wunderheiler. Das ist sehr mystisch, paranormal und auch irgendwie psychologisch von Narration und Gameplay her. So geht es etwa auch darum, dass ihr eure Gegenüber manipuliert. Das sieht ganz hübsch aus. Das Ding, und das hat auch ein paar schön schräge Ideen, es kommt zunächst erstmal für PC, Konsolenfassungen sollen aber folgen. Am 5. März dann Co-op-Horror in The Outlast Trials, dem Mehrspieler-Spin-off der beiden Outlast-Horrorspiele. Das kommt für PC, Xbox und PlayStation. Ihr spielt menschliche Versuchskaninchen während bizarrer Experimente zur Zeit des Kalten Krieges. Alleine oder mit bis zu drei Freunden müsst ihr Aufgaben erledigen, einer Forschungsanlage entkommen und ihr werdet natürlich von Monstern gejagt und müsst allerlei Tests bestehen. Das ist schön düster und bizarr und sehr morbide inszeniert. Die Early-Access-Fassung auf PC erfreut sich außerdem großer Beliebtheit. Wer sich also gruseln will, allein oder in Gesellschaft, der dürfte das hier wohl ganz gut tun. Und das ist halt auch mal eine etwas andere Variante als Dead by Daylight und seine Klone. Noch mehr Grusel gibt es dann in Reveal, geschrieben R-E-V-E-I-L, ein narratives Psycho-Horrorspiel in Ego-Ansicht. Ihr erwacht allein und mit einer Gedächtnislücke in eurer Umgebung gibt es allerlei Hinweise zu finden und Puzzles zu lösen, während die Situation immer surrealer und schräger wird. Im Vergleich zu Outlast Trials scheint das alles sehr viel mehr Walking Simulator und so in Richtung Atmosphäre zu gehen. Fokus also auf Story und Puzzles, weniger auf Stress, Schleichen und Horror. Reveal kommt für PC, Xbox und PlayStation. Am 7.3. hätten wir dann Soria, Age of Shattering. Das ist ein ganz klassisches Rollenspiel in ISO-Perspektive mit Fokus auf taktische Rundenkämpfe und Management-Systeme für eure Siedlungen und Anhänger. Das sieht aus der Ferne so ein bisschen aus wie die Pathfinder-Spiele. Soria kommt zunächst nur für PC. Am 8.3. dann noch drei Releases, zum einen 2Ks jährliches Wrestling-Spiel WWE 2K24 für PlayStation, Xbox und PC. Hier kann ich nichts weiter dazu sagen, außer dass der Trailer zum Spiel mega peinlich ist, weil sie ganz offensichtlich KI für die Gesichter einiger verstorbener Wrestling-Legenden genutzt haben und das sieht halt mega albern aus. Ansonsten ist es halt Wrestling und Mikrotransaktionen. Dann kommt am 8. März auch noch Unicorn Overlord für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Das ist ein Taktik-Rollenspiel von Vanillaware und wie man es vom Studio gewohnt ist, ist das in einem ganz wunderbaren, so handgezeichneten Grafikstil gehalten. Spielerisch wird hier, naja, Rundentaktik und Metamanagement geboten, wie man das aus solchen Spielen kennt. Allerdings verspricht der Entwickler hier eine Evolution des Genres. Und ja, zuletzt mit hier 13 Sentinels waren sie auch schon ein bisschen schräger unterwegs. Da kann man also gespannt sein, wie konkret sie das Genre inszenieren. Und zuletzt wäre da noch Summer House für PC. Das ist ein ganz entspanntes, eher zielloses Spiel, in dem ihr Häuser baut. Ihr klickt in einer pixeligen, farbenfrohen Retro-Grafik mit einem erstaunlich flexiblen Editor Häuser zusammen. In 2D. Frontalansicht. In allen Formen, mit Dekoartikeln wie Geländern, Blumenkästen, Fensterläden, mit Begrünung und Steinen und Bäumen drumherum. Das ist eines dieser Cozy Games. Es geht hier um Entspannung und die Stimmung eines faulen, warmen Sommerabends. Ach, den sehne ich mir auch herbei, aber erstmal habe ich einen schönen Feierabend vor mir. Dazu muss ich aber diese Sendung hier noch fix verpacken und an euch verschicken. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Doppelt schön, dass ihr unser Projekt unterstützt. Danke dafür und habt nun ein schönes Wochenende und eine gute Zeit mit euren Games. Ich suchte derzeit ja auch übrigens gleich drei Games gleichzeitig. Wie erwartet, das Poker-Legespiel Roguelite Balatro, dann noch das von Vampire Survivors inspirierte, aber spielerisch wirklich eigenständige Deep Rock Galactic Survivor. Und wenn die Server mich lassen, dann verbringe ich heute Abend auch noch viel Zeit in Helldivers 2. Das sind allesamt tolle Spiele und das ist echt ein krasser Start ins Jahr. Ey, das Spielejahr 2024 geht gut los. Also, ich habe zu tun, ihr habt zu tun. Wir hören uns dann im nächsten Magazin in 2 Wochen, okay? Bis dahin.